先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch. Willkommen im Tomasius Club. Heute mit dem Gast Stefan Höhne, zu dem wir im Tomasius Club eine besondere Beziehung haben, weil er ein Mitbegründer desselben ist, vor jetzt über 11 Jahren. Alex, vielleicht kann man die Ton ein kleines bisschen leiser machen hier von dem Mikro. Ist gut so?
Ja.
Also gut, also wenn ich sogar ganz nah ran bin. Entschuldigung.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Tomasius Club. Im Ablauf des heutigen Abends für die Leute, die noch nicht hier waren, also wir werden 3/4 Stunde hier miteinander ins Gespräch kommen. Und danach haben Sie die Möglichkeit, Kommentare, Anmerkungen, Fragen loszuwerden. Und das Ganze wird auf Podcast aufgezeichnet. Sie können das dann auf unserer Homepage nachlesen in den nächsten Wochen.
Nachhören.
Bitte?
Nachhören.
Nachhören. Ja, und ich möchte jetzt unseren Gast ein bisschen näher vorstellen, kurzen Worten. Er studierte Kulturwissenschaften, Philosophie und Soziologie in Leipzig, Berlin und Kopenhagen, war dann auf der Titeltabeltour sozusagen durch die Wissenschaften immer wieder Stipendiar, Fellow und so weiter, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Auch Visiting Scholar am Department of History der Columbia Universität und seit 2016 Lecturer an der New York University Berlin. Unter anderem war er auch an der TU Berlin und an der Humboldt-Universität Berlin und so weiter. Seine Arbeitsbereiche, Sie können es alles auf seiner Homepage nachlesen, also ich will das nur ganz kurz erzählen. Seine Arbeitsbereiche sind Kultur- und Sozialtheorie des 20. und 21. Jahrhunderts, historische Anthropologie, transatlantische Metropolengeschichte und Infrastrukturalismus und Technikgeschichte. Zu dem Buch, was wir heute zum Zentrum des Gesprächs gemacht haben, New York City Subway, die Erfindung des urbanen Passagiers, sind etwa 400 Seiten, davon eine ganze Menge Abbildungen auch auf schönem Papier zum Teil, also ein sehr schönes Buch, also ich war sehr, sehr erfreut, dass ich das lesen durfte, bin sehr dankbar dafür. Es erzählt die Geschichte der New Yorker U-Bahn von der Planung eigentlich bis heute. Auch chronologisch kann man sagen, also so ziemlich. Und vor allen Dingen deren Höhen und Tiefen und vor allen Dingen in Bezug auf die Veränderung des Subjektsverständnisses, könnte ich mal so sagen, ja. Es ist von vorn gesehen sehr spannend, wenig redundant, also eigentlich gar nicht. Und der Theorie, also ist für mich wirklich Kriterium. Und der theoretische Hintergrund ist vor allem, was ich vorgelesen habe, Foucault und dann aber auch Georg Simmel. Also die beiden, also Foucaults Analysen der Macht, also Machtstrukturen, es gibt ganz viel auch um Regime und das findet sich dann auch im Sprachduktus wieder und bei Georg Simmel, das ist ja mehr so eine Sozialphänomenologie der von den Aufsätzen, also Großstädte und das Geistesleben und so weiter. Was ich sehr spannend finde, weil Georg Simmel immer so viel vergessen wird, so bei den Philosophen zumindest, aber hier eben wieder ganz gut zum Tragen kommt. Ja, für mich ist die erste Frage natürlich, woher rührt überhaupt das Interesse, sich mit der New Yorker U-Bahn zu befassen? Also das war ja jetzt nicht die erste U-Bahn, die gebaut wurde. Es gab ja schon welche in London, Bukarest, Kairo sogar und so weiter. Halt, woher kommt dieses Interesse? Was macht diese New Yorker Subway so interessant?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und die charmante Vorstellung und das Lob, dass das so wenig redundant ist. Warum eigentlich dieses Thema? Das hat natürlich persönliche Gründe, wie alles, worüber man schreibt, glaube ich, und dann natürlich auch institutionelle Gründe. Es ist eigentlich entstanden damals aus der Magisterarbeit, das ist ja damals noch. Da ging es, das war 2006, 2007, das war so der Höhepunkt des Spatial Turns damals. Vielleicht erinnern sich noch manche, wir müssen uns mal mit Raum beschäftigen. Das habe ich auch gemacht, habe mich mit Sinnes Raumtheorie beschäftigt und mich hat dann vor allen Dingen so Transitorte und Transiträume beschäftigt. Und da hatte ich dann auch schon Interesse an dieser Figur des Passagiers. Das hat sich so ein bisschen auch daran entwickelt, dass ich ein bisschen, wie ich sagen, übersättigt war von so einer anderen wichtigen kulturellen Figur in Kulturwissenschaften, nämlich dem Flaneur. Das wurde sehr intensiv behandelt und auch oft ahistorisch. Und mich hat dann eben interessiert, was gibt es eigentlich für Gegenfiguren? Und dann war der Passagier relativ naheliegend. Warum es dann New York geworden ist, ist natürlich einerseits, weil ich die Stadt fantastisch toll finde, weil es auch in gewisser Weise die Hauptstadt der Passagiere ist, könnte man sagen, im 20. Jahrhundert. Also die New Yorker Straße ist mit Abstand die größte U-Bahn im 20. Jahrhundert. Es ist auch technisch die innovativste, es ist auch die einzige U-Bahn, zumindest im 20. Jahrhundert, die 24/7 läuft. Und es ist die auch mit zwischen, kommt drauf an, wann man zählt, zwischen 3 und 5 Millionen Passagieren am Tag. Und der Grund, warum ich darüber schreiben durfte, war, weil ich das Glück hatte, ein Stipendium zu bekommen, wo ich sehr lange und viel in New York in so einem Archiv zubringen konnte, in so einem dritten Kellergeschoss, ohne Fenster, Klimaanlage, Neonlicht und dann da mir dieses Archiv wirklich durch die Zähne gezogen habe, lange Zeit. Das sind dann auch so institutionelle Gründe. Ne? Man bewirbt sich auf irgendwas mit irgendwelchen Themen und das, was man dann kriegt, darüber schreibt man dann auch. Ja? Also, und da habe ich dann wirklich großes Glück gehabt. Das ist das geworden.
Sie sprachen jetzt den Unterschied zwischen Passagier und Flaneur an. Worin besteht denn der?
Naja, also offensichtlich natürlich erstmal, okay, der Passagier läuft nicht oder flaniert nicht. Beziehungsweise man kann sagen, dass vielleicht der Passagier den Flaneur als Sozialfigur in gewisser Weise ablöst. Also der Flaneur gerät ja, zumindest wenn man jetzt Benjamin und diesen Leuten Glauben schenken will, schon in die Krise Mitte des 19. Jahrhunderts. In Paris natürlich, wo sich die Städte radikal transformieren und umgebaut werden zu Zirkulationsmaschinen, könnte man sagen. Ja? Also aus diesen kleinen verwinkelten Pariser Gässchen, die werden platt gemacht, Boulevards werden gebaut. Das ist schon für die Flaneure, zumindest nach Benjamins Lesart, in Krisensituationen, die ziehen sich dann in die Passagen zurück und stattdessen wird ein neues Subjekt propagiert, was eben im Unterschied zum Flaneur, der eine Müßiggänger und eine Bohemfigur ist, auch eine sehr stark maskulinistische Figur, sind die neuen idealen Subjekte, würde ich sagen, die sich in diesem Umbau der Städte formieren, eben Passagiere. Die haben ganz andere Sozialverhältnisse, die sind auch ganz anders funktional eingebunden. Kann ich jetzt ganz viel noch dazu sagen, aber will ich das mal so weit.
Also um diese Figur des Passagiers wird ja viel errichtet. Das ist ja eine ganze Infrastruktur, die gebaut wird und die dann auch in ganz vielen Regeln besteht. Das muss also gut wie alles geregelt werden. Was ich an dem Buch gerade in der Eingangspassage ganz toll finde, ist, dass man diese U-Bahn baute und dann war sie vom ersten Tag an völlig unzureichend. Ja? Es gab ein Riesenchaos und die Menschen wollten in den Untergrund. Kann man das vielleicht nochmal genauer rekonstruieren, warum diese Überforderung des Systems, die natürlich dann später zum Ausbau führte, warum die so plötzlich war? War das jetzt die Not der Menschen, die auf anderen Wegen nicht richtig vorankamen? Oder war das auch sozusagen das Neue? Es wird öfters, werden Quellen herangezogen, die sagen, also der New Yorker hat sich sofort dieses Mediums, dieses Transportfahrzeugs bemächtigt und ist sozusagen U-Bahn gefahren, wie wenn er sein Leben lang nichts anderes gemacht hätte. Wie erklärst du dir das?
Das fand ich auch sehr interessant. Also wie kriegt man die Leute eigentlich dazu, in diese Löcher zu gehen und sich diesen Maschinen auszuliefern? Und das muss man vielleicht jetzt auch nochmal historisch kontextualisieren. Was für eine seine abgefahrene Maschine das einfach damals war. Also man geht sagen, unterirdisch da rein, diese U-Bahn damals elektrisch schon, teilweise mit 80 Meilen die Stunde, eine normale Eisenbahn 30 bis 40 Meilen die Stunde. Es ist ein hochgradig technisierter, völlig neuer Raum, sowohl ein neuer technischer Raum mit völlig neuen Wahrnehmungsstrukturen als auch ein völlig neuer sozialer Raum. Also plötzlich ist man unmittelbar ganz dicht und eben wirklich in diesen überfüllten Räumen mit seinen Leuten, mit denen man sonst vielleicht nicht so lange auf einem Raum ist, ausgeliefert. Da explodieren die Ängste, explodieren natürlich auch sofort so fast erotische Momente, die dann verhandelt werden. Und diese Situation hat natürlich auch erstmal Angst gemacht. Ja, also es war schon in der ganzen Planung, ist es so, die New Yorker U-Bahn, kann man sagen, ist relativ spät eigentlich eröffnet worden. Londoner U-Bahn schon in den 1860er Jahren, New York 1904. Die Planung ging allerdings schon 40 Jahre vorher los. Warum baut man überhaupt diese U-Bahn? Im New Yorker Beispiel ist es ziemlich deutlich. New York ist damals nur Manhattan. Manhattan, kleine, schmale Insel, die so einen massiven Bevölkerungswachstum hat. Das nur so halbwegs geplant ist und das dann eine absolute Krise, wenn man den Quellen glauben will, von Stagnation produziert. Ja, also das Problem ist mangelnde Zirkulation. Die Straßen sind überfüllt, die Omnibusse, die es damals schon gab und so weiter, sind wirklich massiv überfüllt. Die Stadt kann auch nicht weiter nach oben wachsen. Die Leute laufen teilweise anderthalb Stunden morgens zur Arbeit. Das ist ein Problem. Gleichzeitig ist sozusagen die Krise der Zirkulation auch bauliche Krise, also die Lower East Side in New York ist damals der am dichtesten besiedelte Ort des Planeten und es ist auch eine Krise von Regierung. Ja? Also die sind da in diesen Slums, dann gibt es einen großen Krisendiskurs, okay, die stagnieren, oder die integrieren sich auch nicht ökonomisch, die integrieren sich nicht sozial, die sind in diesen niedrigen Mietskasernen, dann gibt es moralische Ansteckungen, es gibt Hygieneprobleme und so weiter und es geht darum, diese Situation aufzulösen. Das muss man durch eine Zirkulationsmaschine machen. Da ist die U-Bahn nicht die einzige. Natürlich geht es darum, eben da auch Kanalisation reinzubringen und so weiter und so fort.
Aber auch für die Menschenzirkulation ist sie nicht die einzige. Also es gab diese Elevated Trains, also die Hochbahn, und die sind ja dann auch lange Zeit dort gefahren, wo man dann später die U-Bahn genommen hat. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil ich dachte, über den Elevated Train, der ist halt irgendwie ein bisschen im Weg, ja? Aber ansonsten genauso schnell wie das, was Untergrund ist. Das hat aber, was spricht dagegen? Du schreibst manchmal darüber, dass man dort von der erhöhten Position, wo man quasi in der ersten, zweiten Etage vorbeigefahren ist, dass das unangenehm gewesen sei, den Leuten ins Fenster zu gucken. Man kann das ja in Berlin auch noch übermachen. Ja. Und dass irgendwie, also ich habe nicht ganz verstanden, was an diesen Trains, also an diesen hochgestellten Bahnen so viel schlechter sein sollte als die U-Bahn.
Also gute Frage. Erstens kann man natürlich sagen, die New Yorker U-Bahn hat eine viel höhere Kapazität gehabt, die hat ja vier Spuren.
Genau, also das ist das Erste. Muss man sagen, das ist gänzlich neu, ne?
Genau, das ist gänzlich neu, das ist auch...
Dass es eine Expressbahn gibt und eine Local sozusagen Bahn.
Genau, aber der Grund ist natürlich auch, also wir haben es ja mit einem ökonomischen System dort zu tun, wenn man diese Hochbahn reinbaut, das macht natürlich kein Real Estate Developer mit, da fallen natürlich die Immobilienpreise. Und das sind sozusagen, glaube ich, ein zentrales Moment auch.
Es kommt an vielen Stellen zur Sprache, die Developer sind auch ganz am Anfang schon deswegen wichtig, weil die New Yorker U-Bahn kann gar nicht von der Stadt New York gebaut werden, nämlich?
Genau, also das macht diese Infrastruktur auch außergewöhnlich, weil also öffentliche Infrastrukturversorgung in so ein teures System, ja, was ja wirklich sehr aufwendig damals und teuer schon damals war, das war eigentlich nicht Aufgabe des Staates, auch nicht des lokalen Staates, das zu machen. Man hat das dann so gelöst, dass man gesagt hat, okay, die Stadt bezahlt das, aber übergibt es einen privaten Betreiber, ja, der das dann, das führte dann dazu, dass es auch mehrere parallele U-Bahn-Systeme gab. Es gab dann Konkurrenzbetriebe, die haben sich wirklich erst so unter der Ägide des lokalen Staates, also in den 50er Jahren, formiert. Das bedeutet aber auch, man musste also Anreize schaffen, damit so ein privates Unternehmen das überhaupt übernehmen. Und der Grund, warum das ins Öffentliche überhaupt übergeht, ist, weil es natürlich dann in 20er Jahren gibt es sozusagen mehrere ökonomische Krisen. Und das Interessante ist auch, es gibt eine vertragliche Festschreibung des Fahrpreises über fast 40 Jahre. Der Fahrpreis ist über fast 40 Jahre 5 Cent pro Fahrt. Dann müsste man sich vorstellen, es gibt mehr Inflationsraten und so weiter. Das war unglaublich billig damals schon. Und das bedeutet, ab den 20er Jahren haben die privaten Unternehmen einfach Verluste gemacht. Aber niemand, also man konnte einfach nicht Bürgermeister werden in New York mit dem Versprechen, ja jetzt erhöhen wir mal die Fahrpreise. Und diesen wahnsinnig günstigen Preis von 5 Cent, also im Vergleich dazu, wenn Sie mit so einer pferdegezogenen Omnibus gefahren sind, hat es schon 10 Cent gekostet. 5 Cent war wirklich unglaublich günstig und hat dazu geführt, dass eine ganze Menge Leute, die sollen auch diese Stadt neu entdecken konnten. Gerade wenn man sich Pläne aus Harlem anguckt, da ist das ein ganz wichtiges Moment von Metropolenerfahrung, dass sich dann die Leute eben plötzlich dieses System leisten konnten.
Und trotzdem braucht es doch eine ganze Menge Überzeugungsleistung, um überhaupt sicherzustellen, dass die Bürger von New York das annehmen. Was wurde denn da unternommen? Was waren denn die Ängste und gleichzeitig die Hoffnung? Was wurde denn versprochen? Auch Hygiene und so weiter halt, also moralische Bedenken gab es da. Also das wurde ja alles irgendwie thematisiert und auch schon antizipiert. Also worum ging es denn da?
Genau, das fand ich interessant zu sehen in Quellen. Also es gibt, natürlich ist der Untergrund schon vorkodiert. Ne? Der Untergrund ist natürlich erstmal ein problematischer Ort. Also entweder eben Ort des Hades oder der Hölle natürlich. Also auch, oder sagen eben ein Ort, wo sich vielleicht auch soziale Ordnungen, die überirdisch herrschen, umdrehen. Es ist vielleicht auch der Ort der Ausgestoßenen, der Marginalisierten. Und wenn man die Leute dazu kriegen will, in diese Löcher zu gehen, muss man eine ganze Menge Aufwand betreiben, um das attraktiv zu machen. Und das passiert interessanterweise, dass im Zuge dieser Planung, dieser U-Bahn auch schon ganz viel imaginiert wird, wie dieser Passagier, der da rein soll, aussieht. Und der wird wirklich als so eine Art Heros entwickelt. Also da gibt es eine ganz tolle Beschreibung, wenn sie sagen, ja, wenn wir die New Yorker in Passagiere verwandeln, dann werden sie nicht nur gesünder und sie werden ökonomisch integriert, die führen dann auch bessere Ehen zum Beispiel. Das wird propagiert. Gleichzeitig wird natürlich auch ein architektonischer und sozusagen ingenieurwissenschaftlicher Aufwand betrieben. Also es geht ständig darum zu propagieren, dass das wirklich sicher ist. Und sicher bedeutet damals noch im Unterschied zu heute natürlich Safety und nicht Security. Wir haben natürlich auch Angst vor diesen neuen Maschinen, und zwar berechtigt. Also es sind am Anfang unglaublich viele Leute gestorben, die einfach auf den Zug gewartet haben, und dann kam der nicht, und dann sind die einfach auf eigene Faust in diese Röhren gegangen und sind dabei umgekommen, ganz, ganz viele Leute. Dem musste man begegnen, und gleichzeitig war es auch architektonisch, müssten diese Räume sehr sicher und klar und hell erscheinen, und da war ein interessanter Moment. Es gab die Ingenieure, aber es gab auch die Architekten. Und welche Architekten hat man dann eingekauft, um diese Station zu bauen? Das war Farsch und Heinz, die haben vorher Kirchen gebaut und Kathedralen. Also es war ein naheliegendes Moment, sozusagen einfach sozusagen Sakralarchitekten einzukaufen, die eben diese neuen Stationen dort bauen. Und die, wenn man ihnen denn glauben kann, in der Wahrnehmung der Leute wirklich Science-Fiction-Hightech-Räume wirklich waren.
Nun geht das Buch ja eigentlich nicht um die U-Bahn als solche, sondern um den Passagier in der U-Bahn. Der Versuch ist ja, wenn ich das richtig verstehe, widersprich mir da, also von verschiedenen Perspektiven an das Phänomen heranzugehen. Also die Kapitel haben immer eine Einleitung, meistens eine Einleitung, die nichts mit den Passagieren zu tun hat, aber plötzlich kommt man dann auf der vierten, fünften Seite auf den Passagier zu sprechen, und man merkt, dass man so eine Art Kehrtwende oder Blickwende vollzogen hat und jetzt den Passagier als zum Beispiel denjenigen, der anderen gegenüber Gegenübersitz thematisiert als denjenigen, der Angst um seine Luft hat oder denjenigen, der irgendwie nicht weiß, wo er eigentlich hingucken soll und solche Dinge. Wie ist der Passagier, den du ja sozusagen beschreibst, nicht als eine Figur, die es schon gibt und die man jetzt nur noch in die U-Bahn, der man nur noch in die U-Bahn folgen muss, sondern der in der U-Bahn sozusagen ganz neu entworfen wird. Das ist eine neue Art von Subjekt, Subjekt insofern, dass sich Regeln unterwirft und sich im Unterwerfen dieser Regeln auch sozusagen konstituiert. Das ist dann original Foucault, ja, obwohl der nie über die U-Bahn resoniert hat. Das haben andere Franzosen gemacht. Also dieser Passagier, dieser, der in diesem Buch drinsteht, was ist an dem so interessant? Ich will da einfach irgendwann am Ende auf die nervigen Briefschreiber raus.
Genau, also das finde ich nochmal wichtig zu betonen. Ich habe jetzt, also das ist eigentlich nur, das Buch heißt nur, die Sache ist eigentlich der falsche Titel, weil es ist keine Geschichte dieser Maschine, es ist keine Objektgeschichte, sondern es ist eigentlich eine Geschichte der Passagiere, der Benutzerinnen dieser Maschine. Das bedeutet, es geht darum, sowas zu schreiben wie sowas zu rekonstruieren wie historische Subjektformen. Ja? Und das sind relativ schwierige Veranstaltungen. Ja? Also wie macht man das überhaupt? Man kann die Leute ja nicht fragen, wie kann man eigentlich sowas wie Wahrnehmungen, Wissensformen, Affekte, auch soziale Ordnungen da überhaupt historisch rekonstruieren. Und da muss man eine ganze Menge unterschiedliche Quellen, glaube ich, heranziehen. Und man kann immer nur verschiedene Perspektiven auf diesen Passagier entwickeln. Eine zum Beispiel ist die der Ingenieur. Für die ist der Passagier natürlich ein Problem, ja? Weil der bewegt sich nicht funktional, der widersetzt sich permanent dieser Logik dieses Systems und der muss sozusagen strukturiert werden.
Das Problem der Mitteltür zum Beispiel.
Ja. Genau.
Dass die Leute nicht schnell genug ein- und aussteigen, hat man dann rasch darauf zurückgeführt, dass man eben nur zwei Türen pro Waggon hatte. Also hat man dann angefangen zu experimentieren mit mehr Türen, hat dann drüber geschrieben Eingang, Ausgang, daran hat sich keiner gehalten. Trotzdem hat man dann die mehr Türen beibehalten, damit man rein und ausgeht. Das ist, glaube ich, bis heute ein menschheitsgeschichtlich ungeklärtes Problem, wie man eigentlich solche Waggons betritt und verlässt. Ja, es ist überall irgendwie anders geregelt und meistens ist es nicht sehr zivilisiert.
Naja, aber wenn man sich anguckt, das Narrativ ist sozusagen so, okay, es gibt sozusagen diese Propagierung des Passagiers als neuen Menschen. Es gibt diese Eröffnung dieser U-Bahn, die ein außergewöhnlicher Moment ist. Also es versammeln sich riesige Menschenmengen, alle Glocken in der Stadt läuten. Es gibt wirklich so einen Moment, okay, jetzt geht ein neues Zeitalter los. Also auch unglaublich optimistisches Fortschrittsmoment, dann wird diese Maschine angemacht, sie ist sofort überfüllt, die wird angemacht, die hat sofort innerhalb von einer Stunde die Kapazität von 175% und die verlässt diesen Wert auch über knapp 50 Jahre nicht. Und das ist ein System, das 24/7 läuft. Ja, also man muss auch fragen, wie wartet man eigentlich so ein System, was permanent überfüllt ist? Und was dann passiert, ist, dass diese Hoffnung von Zirkulation, von sozusagen Geordnetheit enttäuscht wird, sondern es produziert noch mehr Verstopfung. Und die Passagiere erscheinen eben nicht mehr als diese neuen zivilisierten sozusagen Helden des neuen Zeitalters, sondern die erscheinen als Mob, als regressive triebgesteuerte Maschinenbarbaren, das ist dann der Ausdruck. Und dann geht es darum, wie kriegt man die sozusagen dazu zu disziplinieren. Und das versucht. Da gibt es ganz verschiedene Momente. Es gibt dann wirklich eben, kennt man vielleicht noch aus Japan, dann eine ganze Reihe von Leuten, die in die U-Bahn reinfliegen. Das wird aber auch über Maschinen gemacht. Also was ich besonders spannend fand, ist, das hat mich wirklich sehr interessiert, Drehkreuze. Ja, das ist wo kommt das überhaupt her und was macht das? Und diese Drehkreuze sind ganz fantastisch, weil sie nämlich diesen chaotischen Mob, der sich in eine zirkulierende Menge.
Wie heißt das deutsche Wort dafür?
Vereinzelungsanlage.
Vereinzelungsanlage. Ja, sehr schön.
Genau, hat mich auch sehr gefreut. Das sind Momente, mit denen man das versucht. Ganz viele andere. Dann gibt es natürlich auch die Passagiere, die untereinander sich disziplinieren. Ja, oder gerade nicht und so. Aber es dauert dann doch eine ganze Weile, bis sich diese Passagiere sozusagen benehmen können. Ja? Und auch diese sozialen Codes von Abstand, von wie verhält man sich da und so weiter einüben. Ja? Das dauert. Und es ist heute nicht gelungen, würde ich sagen.
Ja, welche Formen der Affektkontrolle sind denn da jetzt neu? Und wie werden die entweder überschritten, also die Regeln wieder mal nicht beachtet? Oder was für neue Wahrnehmungs- und Distanzierungsformen entstehen so?
Genau, also die Situation ist ja wirklich der, man ist in diesem wahnsinnig überfüllten Dosen, ja, mit 80 Meilen unter der Erde schießt man da durch und man ist sozusagen total eng, sozusagen allen möglichen Leuten ausgeliefert. Ja. Dann hat das eine ganze, das unterscheidet den Flaneur zum Beispiel, ja, der geht man vorbei, da bleibt man so. Ja. Dann ist die Frage, wie verhält man sich mit seinem Körper, wo schaut man überhaupt hin, wie schafft man es, eine wahnsinnige Kulturleistung, dass man es schafft, sich nicht gegenseitig anzugucken die ganze Zeit. Ja. Also wie macht man das? Und was aber wirklich interessant, also es sind natürlich auch beängstigende Räume und es passieren eine ganze Menge Gewalterfahrungen dort. Gleichzeitig produziert es aber auch unglaublich viel sozusagen Begehr. Also das ist ziemlich interessant, wenn diese U-Bahn eröffnet wird, es entstehen ganz viele Schlager, sogenannte Subway-Songs, nach denen sich ganz New York sozusagen tanzt und singt, wo es ständig darum geht, dass man sich verliebt in der U-Bahn. Ja, das ganz tolle, also die sind dann eben so Sheet-Music, gibt es natürlich nicht auf Vinyl noch nicht, und diese Texte sind ziemlich fantastisch, weil es immer darum geht, ja, in der Station haben wir uns zum ersten Mal gesehen, in der Station weiter haben wir uns schon angefasst und so weiter, und dann geht es weit, bis wir oben in Harlem sind, dann wird rausgestiegen und geheiratet natürlich. Aber da explodieren wirklich enorme, sozusagen, weil das ja auch ein neuer Raum ist, in dem Moment von New York, Einwanderer, ganz viele Leute aus unterschiedlichen Situationen, gerade auch junge Leute, also New York ist eine unglaublich junge Stadt damals, die in diesen Dosen sind, ohne die Überwachung klassischer Autoritäten, Eltern, Kirche und so weiter. Ja, die das natürlich auch als neue Freiheit sagen, erleben. Und eine schöne Form, wie das eingeübt wird, was mich sehr gefreut hat, ist, es gibt nicht nur diese Lieder, es gibt auch Filme dann, sondern es gibt einen Tanz, der sehr beliebt ist, im Herbst dieser Öffnung, nämlich das Subway Two-Step. Mhm. Und da wird in diesem, also so in diesem Tanz wird eingeübt, dieses, man wendet sich an, ja, und man sozusagen, man tanzt so, wie man in dieser U-Bahn sich bewegt und versucht dadurch einzuüben, sagen, diese Körpertechniken auch, ja, miteinander. Das hat mich sehr gefreut.
Der Vorgänger von Pogo. Es gibt ja dann auch diese Immigrationsstadt, die New York ja ist, und die Subway hat ein ganz neues Akzent, auch in dem sozusagen Rassen, Klassen und Geschlechterunterschiede nivelliert werden. Also das ist ja doch auch mal neu. Also es gibt in den anderen U-Bahnen so nicht, da gibt es noch spezielle Waggons. Hat sich das im Laufe der Zeit aufrechterhalten oder wurde das dann wieder sozusagen unterlaufen?
Also genau, das ist auch das Interessante eben an diesen neuen infrastrukturierten Räumen. Die sind sozusagen, also sind jetzt nicht für jeden zugänglich, ja, man braucht schon spezifische Körper, um das benutzen zu können, aber sie sind zum Beispiel ökonomisch, das kann sich sozusagen ziemlich jeder leisten. Und es ist, also New York war nie segregiert, im Unterschied zu vielen anderen Teilen der USA. Und gerade die U-Bahn waren sozusagen nochmal sehr wenig segregierter Ort. Ja. Das heißt nicht, dass es nicht da voller Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und so weiter gab. Können wir mit dem Beschwerdebrief nochmal drauf eingehen. Aber es erlaubt eben seine neue Begegnungen. Und ein interessantes Moment war, was ich interessant fand, war natürlich das hinsichtlich der Geschlechterordnungen. Es gibt natürlich, weil es eine ganze Menge sexueller Gewalterfahrungen gibt, gibt es eine starke Gruppe von feministischen Aktivistinnen 1908, 1909, die fordern eigene Waggons für Frauen. Ja, also wenn man in Kairo in der U-Bahn...
Es gibt auch ein Bild in dem Buch, da wird
genau.
Ein Waggon gezeigt.
Wie lange gab es die? Die gab es lustigerweise 5 Tage, weil eine sehr starke Kritik gegen diese sozusagen geschlechtlich segregierten Waggons von Seiten der Suffragetten, der Frauen gab, die gesagt haben, wir wollen nicht segregiert sein, wir wollen Teil dieser Masse sein. Wir wollen nicht was Eigenes sein, sondern das ist Segregierung. Und die haben dann diese die Frauenwaggons boykottiert. Deswegen wurden wieder abgeschafft. Das fand ich ein ziemlich interessantes Phänomen, dass eben dieses Versprechen, Teil dieses Passagiermobs zu sein, natürlich auch ein emanzipatorisches Moment vielleicht sogar hat. Also auch in diesen logistischen Perspektiven, auch bei den Drehkreuzen, es ist egal, welche Hautfarbe ich habe, welches Geschlecht ich habe. Also ich bin sozusagen nur Frachtgut aus Sicht dieser Ingenieure. Und das hat natürlich eine ganze Menge Zähne und so weiter mit sich. Aber interessanterweise nivelliert es eben genau solche Formen vielleicht sozusagen von Marken sozialer Ordnung.
Aber es ist ja vielleicht auch so, dass wenn das Soziale jetzt dann nivelliert wird oder sozusagen nicht in den Differenzen ausgelebt wird, dann hat es ja auch etwas damit zu tun, und da kämen wir dann auf den Unterschied der U-Bahn zu allen anderen Verkehrsmitteln zu sprechen, dass man ja wirklich in den Untergrund absteigt, in die Dunkelheit, wo nur elektrisches Licht leuchtet, wo ein höllischer Lärm herrscht, ein höllischer Lärm wirklich, das ist auch heute noch so, wo eine große Hitze herrscht. Ist auch heute noch so. Ja? Das war vielleicht auch noch mal schlimmer. Das heißt, man ist mit seiner Physis auch schon relativ gestresst, wenn man dort ist. Also das sind Erfahrungsräume, wie sie kaum ein Omnibus bietet. Ja? Es ist wirklich eine andere Welt, die auch die Sinne einschränkt. Ja? Man ist plötzlich sozusagen, was weiß ich, regenwurmartig auf feucht, kalt, warm, nass oder sowas eingestellt oder warm, trocken. Und diese Ingenieure, die sich dann darum kümmern, dass es vielleicht erträglich ist, was man da macht, ja, die kommen ja hier vor wie die Bauer, Herr Bauer, die ja, Einrichter einer Welt, in der man sich bewegen soll, wobei die Bewegung eben dann auch unterschiedliche Stationen hat. Das fängt an mit den Häuschen am Anfang, die dann schnell abgebaut werden, weil sie eigentlich mehr im Weg sind als sonst irgendetwas. Ja. Das geht genau mit diesen Turnstiles, also mit diesen Drehkreuzen, die dann irgendwie von einer Beamtin sozusagen aus dem Häuschen mit dem Fußschalter bedient werden kann. Also ganz bequem, sie hat es dann gut. Ja. Die anderen werden vereinzelt und das geht dann bis hin zu den Gängen. Ich weiß gar nicht, kommen diese Gänge vor? Gab es da schon, kommen die vor in deinem Buch? Mhm. Ja. Also das habe ich dann irgendwie überlesen, also wo man auch, man geht unter die Erde, um zu fahren, und man muss erstmal Kilometer weit laufen. Ja. Also dieser Aspekt, den die U-Bahn auch gegenüber den anderen Transportmitteln hat, die sich oben irgendwie bewegen, ja, ist, dass es doch eine erfahrbare andere Welt ist, die auch eben Angst macht. Und am Anfang der Geschichte eher so eine physische Bedrohlichkeit auch schon. Und dann auch später werden es ja mal mit der Gewalt. Also es gibt ja dann auch das Bild von den Guardian Angels. Leute, die, das habe ich glaube ich in den 70er Jahren selber noch erlebt. Also die da sozusagen dafür sorgten, dass jetzt mal vielleicht an der Stelle kein Mord passierte. Diese Gefährlichkeit dieser Welt, ist das etwas, was immer da war, nur unterschiedlich konnotiert wird, oder hat das auch so sein historisches Auftauchen und Abtauchen?
Genau, also die Guardian Angels sind natürlich, da tauchen natürlich auch im Anschluss ein Krisenmoment. Ja, also 70er Jahre, New York kennt man vielleicht noch aus Filmen, Charles Bronson und so weiter, also wirklich seine absolute Krise öffentlicher Ordnung, auch ökonomische Krise und also Hauptstadt der also meisten Morde und so weiter, und auch die U-Bahn wird sozusagen zu einem absolut krisenhaften Ort. Es wird kein Geld mehr reingesteckt. Es gab eine eigene Polizeieinheit für die New Yorker Subway, 15.000 Cops. Die werden rapide gekürzt. Gleichzeitig verlassen die auch die weiße Mittelschicht New York selbst, die ziehen in die Suburbias. Und es wird ein sehr gefährlicher Ort, was immer natürlich ein schwieriges Moment ist, sozusagen. Für wen wird es eigentlich gefährlich und so weiter, und was heißt das? Aber in dieser Krise der Regierung formieren sich dann eben die Guardian Angels, was wirklich also eine Passagiermiliz ist. Ja? Also das ist ja wirklich eine Form von Neighborhood Watch. Eigentlich ist es eine Gang, die dann eben so ein quasi polizeilich agiert und natürlich auch nicht weniger rassistisch, sexistisch und gewalttätig ist als sozusagen die offizielle Polizei, die aber von der Bevölkerung enorm also ambivalent bewertet wird, aber zum Teil eben auch als Produzent von Sicherheit, vor allem von der weißen Mittelklasse. Die findet die natürlich super. das spitzt sich noch zu. Einer der berühmtesten Passagiere der New Yorker Subway ist Bernard Goetz. Das ist ein weißer Elektrotechniker aus Queens. Der wird von drei Schwarzen 84 überfallen in der U-Bahn, hat einen illegalen Revolver und erschießt sie. Und wird gefeiert als sozusagen Held. Ja, also sagen, ja, also relativ viele Passagiere bewaffnen sich in den 60er, 70er Jahren in New York und es wird sozusagen als Vigilante wird er da gefeiert. Es gibt mehrere Filme mit Charles Bronson, die das dann wiederholen. Aber es ist natürlich eben auch eine Krise öffentlicher Ordnung. Ne? Das wird dann erst in den 90er Jahren, Zero Tolerance, Giuliani und so weiter, kriegt man das in den Griff. Und da ist verschiebt sich wirklich der Angstraum jetzt in so einer Longue-Durée, große These, weg eben von, also Sicherheit im Englischen natürlich tollerweise zwei Worte, eben wie gesagt Safety und Security. Am Anfang natürlich Angst vor der Maschine. Ja, und dann irgendwann aber auch Angst vor den anderen Passagieren. Ja, das würde ich sagen, das formiert sich sehr stark. Es gibt nach 9/11 einen Slogan, der berühmt geworden ist, der mittlerweile auch von der NSA lizenziert ist, der in Australien lizenziert ist, der heißt If you see something, say something. Wo es darum geht, eben ungewöhnliches Verhalten oder Gepäckstücke und so weiter zu melden. Das Schöne ist, dass das in New York nicht machen. Also wir haben 2000 Leute angerufen letztes Jahr, 5 Millionen Passagiere am Tag. Aber es kodiert natürlich ein spezifisches Signal für diesen Raum, nämlich es ist ein gefährlicher Raum, sei misstrauisch gegenüber den Passagieren und du musst deine Sicherheit dir selber produzieren, wir können dir nicht helfen.
Jetzt will ich mal auf dieses Archiv zu sprechen kommen, weil ich mich noch daran erinnern kann, dass dich das wahnsinnig fasziniert hat, was du da gefunden hast. Erzähl mal ein bisschen von diesem Archiv, von seiner Größe und wie sich der Passagier jetzt in diesen Tausenden von Briefen dokumentiert. Denn also ich glaube immer, dass man so ein dickes Buch schreibt, weil man zum Beispiel so ein Archiv findet und dann einfach davon nicht berichten kann.
Ja, das war wirklich ziemlich super. Also das Archiv, und da gibt es das Archiv der MTA, der Metropolitan Transportation Authority, das ist sozusagen die BVG, das ist in Berlin, hier ist es LVB. Die haben ein sehr rundliches Archiv im dritten Kellergeschoss im Hauptquartier in Brooklyn, was sehr schwierig zugänglich ist. Also es hat so Probleme wie, da darf immer nur eine Person gleichzeitig rein und man darf immer nur einen Termin machen. Das bedeutet, man kann nicht sagen, ich komme jetzt die nächste Woche, sondern man geht einmal hin und macht dann einen Termin fürs nächste Mal. In diesem Archiv habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht. Also ethnografisch ist es vielleicht nicht, aber es hatte wirklich diesen Moment, man befreundet sich irgendwann mit der Archivarin, dann darf man auch mehrere Termine machen. Das ist sehr, sehr schlecht finanziert. Die wissen nicht so richtig, was sie haben. Und irgendwann wirklich nach anderthalb Jahren, dann gab es einen Moment, wo ich dachte, habt ihr das? Dann verschwand die Archivarin immer in so einem riesen Wort, kam mit so einem paar Kisten wieder und meinte, nee, das haben wir nicht, aber wir haben das. Und stellte mir das hin. Und irgendwann nach anderthalb Jahren durfte ich dann mal selber dann da rein. Und das war, da kommt man sich richtig so Historiker vor. Also und dann gab es wirklich so einen Moment, sozusagen diesen riesigen, rumpeligen Raum, wirklich so Staubschichten, räume ich so ein paar riesen Karten weg dann, und fliegt so der Staub und dann finde ich, 13.000, 14.000 Beschwerdebriefe von Passagieren von 54 bis 68, die völlig unbearbeitet sind, auch nicht vollständig waren und so weiter. Und das war ziemlich super.
Also handgeschriebene Briefe meistens oder getippte?
Genau, also die sind ästhetisch und also materiell sehr unterschiedlich.
Waren die geordnet, irgendwie nach Namen oder Zeit?
Genau, die waren chronologisch geordnet. Das ist natürlich eine großartige Quelle, wenn es darum geht, okay, sowas wie historische Subjektivität zu erforschen. Ja? Aber dann auch natürlich die Frage, wer schreibt denn überhaupt Beschwerdebriefe?
Und wurden die überhaupt beantwortet?
Genau, es gab ein eigenes Department der Transit Police, die sich darum gekümmert hat. Manche wurden beantwortet, manche nicht. Die Chance, also die meisten Briefe, also die Leute schreiben einen Brief, weil sie sich über irgendwas ärgern, weil sie auch eine Angsterfahrung oder eine Gewalterfahrung gemacht haben, oder, und die meisten Leute natürlich Beschwerdebriefe schreiben, das sind die weißen Mittelschichten. Die schreiben ganz oft auch auf dem Briefpapier ihrer Firma. ja, um dem sozusagen Gewicht zu verleihen. Die schreiben auch erstaunlich oft gleich an den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ja, der leitet das dann weiter an den Bürgermeister und der leitet das dann weiter an den Transit Police. Die sind völlig unterschiedlich. Also ich habe Briefe von diesen 27 Seiten lang, da wird wirklich intensiv Geschichten erzählt. Es gibt einen tollen Brief von einer Frau, die macht riesige Pläne und zählt über einen Monat lang jeden Morgen die Zigarettenkippen auf der Station und markiert es dann und so weiter. Es gibt ganz viele hasserfüllte Briefe, auch sozusagen wirklich wild gekritzelte Sachen. Und dann die zeigen wirklich diese U-Bahn auch als Schlachtfeld. Ja? Also da geht es wirklich darum, vor allen Dingen die Exklusion von sozusagen anderen Passagieren zu fordern. Ja? Von Schwarzen, von Obdachlosen, von Latinos und so weiter. Und gleichzeitig ist es auch es ist auch diskursiv historisch interessant, wie sich das verschiebt. Ein kurzer Moment, der vielleicht spannend ist, wie macht man das eigentlich mit so historischen Subjektivierungen? Die Briefe, die mich am meisten interessiert haben, sind natürlich anonyme Briefe. Ja? Das Tolle an anonymen Briefen ist, man unterschreibt die ja trotzdem. Ja? Und wie unterschreibt man die dann? Ja? Und dann habe ich mir das alles angeguckt und man kann wirklich einen interessanten historischen Shift vorstellen in den 50er Jahren. Also man unterschreibt natürlich so, dass das Begehren Gehör findet, ja, im Lichte der Macht, jetzt ja, so im Foucault'schen Sprech. Und dann schreibt man ja, so in den 50er Jahren, und da schreibt man dann, ja, ich bin ein frustrierter Bürger, Citizen. Ja, in den 60er Jahren unterschreiben die Leute mit einem terrified taxpayer, also eine legitimierte Sprecherposition als Steuerzahler. Und in den 70er Jahren unterschreiben sie mit disgruntled customer. Also das fand ich ziemlich toll, wie sich diese Legitimationsfiguren dann verschieben. Und auch für so eine Art von historischer Subjektivierungsforschung war das toll. Das wollte ich noch erzählen, weil das anschließt.
Nun wurden ja nicht diese Briefe alle beantwortet, sondern es gab eine neue Strategie, damit umzugehen. Und zwar sind offenbar die Beamten da losgezogen und haben die Leute aufgesucht und haben mit denen diskutiert. Das fand ich ja irgendwie sehr interessant, also dass sie versuchten, auf eine andere Art und Weise das Problem irgendwie zu kleppen, sage ich jetzt mal, denn was anderes nicht damit passiert. Und das führt ja dann gleichzeitig, oder das war für mich dann irgendwie auch so ein Scharnier- oder Wendepunkt, zu den neuen Passagier, der sozusagen eben selber Verantwortung übernehmen muss, damit da irgendwie nicht Übergriffe passieren und dergleichen. Kannst du dazu noch was sagen?
Genau, das hat mich auch überrascht. Also wenn man in den 60er Jahren einen Beschwerdebrief schreibt und die Form halbwegs einhält, ja, dann landet die wirklich bei diesem Police Department. Die haben eine eigene Division. Das Erste, was sie machen, ist, sie gucken, ob es eine Anklage gegenüber Polizeigewalt gibt. Wenn es die gibt, wird der Brief vielleicht abgeheftet. Das sind sehr viele dieser Briefe. Ja, wenn das nicht passiert, dann gibt es wirklich zwei Beamten, die versuchen rauszukriegen, gibt es diese Person wirklich und versuchen mit der ins Gespräch zu kommen. Also dann besuchen die dann. Dann gibt es sehr lange Protokolle dieses Besuchs, die teilweise sehr amüsant sind. Es gibt dann einen schönen Brief, da wird dann beschrieben, die kommen erstmal rein und im Flur sind überall gerahmte Antwortschreiben auf Beschwerdebriefe, die da schon passiert sind. Oder es stellt sich halt raus, dass die Geschichte, die dort geschildert ist, gar nicht so passiert ist. Es gibt dann so wilde Twists. Es gibt einen Brief, der wird dann beschrieben, ja, meine Frau hat eine Affäre mit einem U-Bahn-Fahrer angefangen, was kann man denn da machen? Dann besuchen die und es stellt sich raus, nein, er hat eigentlich eine Affäre angefangen und er guckt jetzt nur, ob er da irgendwie rauskommt. Wenn das aber alles klappt und es gibt dieses Gespräch, dann ist es so, dass die Leute unglaublich dankbar darauf reagieren. Ja, also dann geht es los und dann macht man wirklich so einen Friedensvertrag, also wird ein Protokoll aufgesetzt und dann steht dann darunter, ja, ich versichere hiermit, dass meine Beschwerde ernst genommen wird und dass alles getan wird, dass das Problem gelöst wird und dann unterschreiben das beide und dann ist sozusagen auch gut. Also dann wird jetzt nicht das konkrete Problem gelöst, ja, also, sondern es geht eher um so eine Form von Anerkennung. Ja, was für die Passagiere offensichtlich eine sehr erhebende Erfahrung ist, aber interessanterweise natürlich auch das System offensichtlich darauf angewiesen ist, ja, oder zumindest sehr viele Ressourcen mobilisiert, um sozusagen diese Passagiere zu beschwichtigen. Ja, die können das ja auch ignorieren, aber das machen sie nicht. Also das fand ich schon interessant.
Also an der Stelle, mir als sozusagen intensiven Foucault-Leser kommt das ja alles sehr bekannt vor. Also ja, das Christentum wird von Foucault so ähnlich analysiert wie hier die U-Bahn von Stefan Höhner. Also manchmal beschreibt man sozusagen Lebensformen, manchmal beschreibt man Diskursformen. Ja, also es sind ja diese Briefe so eine Art Geständnisse über die Existenzweise des Passagiers. Und er wird also am Anfang der Geschichte wird er vorgeführt als jemand, der unbedingt in diesen Untergrund will, weil er unbedingt schnell weg will oder so. Ja. Und dann gibt es diese ganzen physikalischen sozusagen Beschwerden. Und dann werden diese Beschwerden immer sozusagen raffinierter, immer eloquenter und dann eben auch mit diesen Trauerreden ausgedrückt. Ja. Also dieser, was spannend ist an dem Buch, ist eben auch, dass es kein Schema hat, kein starres Schema, wo jetzt sozusagen der Passagier definiert wird, die U-Bahn definiert wird und wird sozusagen durch die Zeiten hindurch das Verhältnis festgestellt, obwohl das Buch schon eindeutig chronologisch aufgebaut ist. Aber es versucht halt eben auch immer wieder aus dem Material, was es gibt, aus den Texten, aus den Ingenieurtexten oder aus den Problemzonen der Polizei oder dieser Beschwerdebriefe dann sozusagen diese Figur zu konstruieren, die eigentlich immer ziemlich flüchtig bleibt. Es sind immer Annäherungen daran und es sind ja auch eben Formen, die jeder täglich annehmen kann. Also man kann ja täglich zum Passagier werden, in dieser Form und in anderen. Wir geben das Mikrofon gerne rum, damit es auch Fragen und Diskussionen hier geben kann.
Solange es noch nicht der Fall ist, habe ich noch eine weitere Frage oder zwei gleich im Anschluss daran. Also welche Aktualität sozusagen in diesem Buch steckt? Also in mir hat es sehr viele Assoziationen hervorgerufen zum gegenwärtigen Arbeitsleben einerseits, zum Passagiersein andererseits, zu bestimmten Formen von Wahrnehmungsästhetik, ja, was uns oftmals nicht gerade Ihre Ausführungen dann zum Blick, zur Abschottung, zum Container, Containerisieren sozusagen, zum Blackbox-Sein, das fand ich schon auch eine schöne, starke Ausdrucksform halt, also dessen, was da, also sehr plastisch beschrieben. Was mir allerdings gefehlt hat, obwohl Sie da so ein riesen Kaleidoskop auch gemacht haben, um den Passagier ist, was ist denn mit der Mode? Das hat mir gefehlt. Hat sich die Mode auch im Zuge der Subway verändert? Also kann man da irgendwie einen spezifischen Bezug irgendwie herstellen?
Was denkst du jetzt? Modemäßig?
Das meine ich nicht. Anfang des 20. Jahrhunderts lief man ja mal mit riesigen Hüten und langen Röcken rum und hatte eine ganz andere Form von Distanznorm, glaube ich. Also das hat sich da dann noch ein bisschen geändert halt. Also hat sich damit auch die Art und Weise der Kleidung dann geändert? Ich meine, es gab ja auch manche Beschwerdebriefe, wo da ging es darum, dass die Männer nicht irgendwie breitbeinig sitzen dürfen und dergleichen halt. Also wahrscheinlich gibt es nicht so die gleichen Beschwerdebriefe der Männer oder die Frauen, aber hat sich da auch irgendwie etwas geändert, auch mit der Vereinzelungsanlage halt? Also hat man da mit diesen riesen Röcken da durchgepasst einfach? Also es ist ja eine Normierung der Person, die sich dann ja auch, weiß ich jetzt nicht, inwiefern das wirklich mit den Verkehrsmitteln zusammenhängt, bis man wahrscheinlich dann ausgreifen, aber hat sich damit, die Mode wurde ja doch dann sehr viel komfortabler und praktischer.
Es wäre interessant, das so eine Korrelation zeigen zu können. Also, ich komme gleich nochmal darauf zurück, wo man das so zeigen kann. Interessanterweise ist eben, dass sich nicht die Mode verändert hat, sondern dass sich sozusagen das Format der Zeitungen verändert hat. Also das sogenannte das Tabloid-Format, ja, das man kennt, also nicht Zeit, sondern diese kleinen Sachen, das sind in den 20er Jahren in New York erfunden worden, damit die Leute es besser in der U-Bahn lesen können. Ja. Das fällt mir nur ein mit der. Bei der Mode ist mir das überhaupt nicht so begegnet. Das Einzige, was mir wirklich begegnet ist, ist, dass die Leute aufgehört haben, die Männer aufgehört haben, Hüte zu tragen in der U-Bahn, weil es offensichtlich ein beliebter Spaß war. Also die U-Bahn wurden erst thematisiert in den 70er Jahren. Davor waren die Fenster offen und es war ein beliebter Spaß, offensichtlich, wenn diese Züge gerade los waren, nochmal kurz vom Bahnsteig ins Fenster zu greifen und jemanden den Hut zu klauen. Und da gibt es einen Krisendiskurs und dann hören die Leute auf, Hüte zu tragen. Das ist das Einzige, was mir dann zur zur Mode begegnet ist.
Zum Design gibt es ja das Kapitel über die Schilder und über die Pläne und so weiter, was auch sehr interessant ist. Also vor allen Dingen über diese von mir auch immer wieder aktuell noch bemerkte interessante Unübersichtlichkeit der Beschilderung von Bahnsteigen. Wo bringt man welches Schild an? Warum ist verdammt nochmal immer ein Schild vor dem anderen? Da gibt es ja auch schöne sozusagen Ausführungen darüber, dass man in dieser Hölle wirklich keine einfachen Wege gehen kann. Ja.
Ja, vielen Dank. Ich habe drei Fragen. Die erste ist so ein bisschen eine blöde Zurückerfrage. Nach der Eisenbahn. Also sind nicht viele Prozesse doch schon in der Eisenbahn vorgeprägt, also im Abteil sich gegenüber zu sitzen und so weiter, still sitzen zu müssen, mit Geschwindigkeit umgehen zu müssen. Also was ist das qualitativ wirklich Neue der U-Bahn? Das ist die erste Frage. Das zweite ist, ich erinnere mich, dass Sie mal als gewissermaßen als Single-Auskopplung aus Ihrem Werk schön beschrieben haben, den New York City Token War. Vielleicht können Sie das nochmal kurz skizzieren. Das fand ich nämlich sehr aufschlussreich. Und die dritte Frage schließt ein bisschen an die gerade schon gestellt wurde. Was heißt denn das jetzt Ihrer Ansicht nach für die moderne Gesellschaft, dass wir alle zumaßen über Jahrzehnte hinweg zu anonymen Passagieren geformt werden und in so Zirkulationsmaschinen stecken? Hat das nicht, also wie wirkt sich das auf unser Bewusstsein als Bürger aus und wie formiert das unsere Gesellschaft, wenn wir mal gewissermaßen den modernen Georg Simmel machen wollen?
Wow, okay. Danke für die Frage. Vielleicht kurz zur ersten Frage: Eisenbahn. Das ist natürlich völlig richtig, dass da ganz viele Momente schon vorformatiert sind. Das kann man ja bei Schülerbuch und diesem Mal wirklich fantastisch lesen. Es gibt doch Differenzen. Einerseits natürlich ist also Eisenbahn, ne, damals schon, da wo die Natur ist, ist auch die Eisenbahn. Also es gibt so eine neue panoramische Wahrnehmung durch das Fenster, das fällt weg in der U-Bahn. Ja, also die Fenster werden in gewisser Weise ja zu Spiegeln. Ja, es ist dunkel, man sieht so. Das verändert, glaube ich, die soziale Situation. Ja, dann, die Sitzordnungen sind wirklich interessant, das habe ich mir auch angeguckt, wie verändert sich das eigentlich. Und da gibt es die Geschichte muss man wirklich so anfangen, okay, Kutschen, man sitzt sich gegenüber, das europäische Modell, das wandert dann in die Abteile, in den Zügen. Und das wird aber dann abgeschafft in New York Subway und es werden diese sehr langen wurde so ein rechts und links parallel, das sogenannte amerikanische Modell heißt es dann eingeführt. Das hat damit zu tun, dass die überfüllt sind, dass man mehr Stehplätze haben will, aber offensichtlich auch aus Sicht der Ingenieure, dass das zunehmend als unangenehm empfunden wird in diesem engen, also in dieser so einer Kutschensituation. Das verändert sich eine ganze Menge andere Momente auch, aber es ist auf jeden Fall wichtig, das aus so einer Genealogie auch von der Eisenbahnreise zu erzählen, auch wenn ich sage, okay, es ist eine andere Wahrnehmungsform, es ist eine andere soziale Situation, eine andere soziale Gruppe, die das vielleicht auch nutzen und so weiter. Zur Frage mit den Token Wars, das taucht in der U-Bahn jetzt gar nicht auf, weil das dann schon in den 70er Jahren ist, aber die Story, die ich ziemlich interessant fand, also auch gerade für Leute, die so Actor Network Theory mögen, ist das ein schöner Moment. Und zwar, es gab bis in die 70er Jahre Tokens für diese Drehkreuze, also so eigene Münzen. Und diese Objekte sind wahnsinnig interessant, weil die ganz viele Sachen damit passiert worden und die Passagiere damit Sachen gemacht haben, die nicht damit gemacht werden sollten. Also die waren zum Beispiel eine inoffizielle Zweitwährung in New York. Als der Preis dann irgendwann auf einen Dollar angehoben war, war das praktisch eine Dollarmünze. Also man konnte seinen Kaffee in New York überall mit praktisch einer U-Bahn-Karte bezahlen. Es gab McDonalds-Filialen, die herausgegeben haben auf diese Tokens. Man konnte auch Drogen mit 70er Jahre Washington Square Park, man konnte seine Drogen mit U-Bahn-Tickets kaufen. Das ist alles ziemlich interessant, denn ein besonders schöner Moment sind wirklich diese sind die sogenannten Token-Suckers. Und zwar gab es es gab einen sehr beliebten Trick in den 70er Jahren, dass man diese Müllschlitze an diesen Drehkreuzen, die konnte man ein bisschen verstopfen mit so Papier. Und dann führte das dazu, dass dann folgende Situation, du verstopfst es jetzt, ich werfe eine Münze rein, es geht nicht, oder einen Token rein, es geht nicht, ich ärgere mich, gehe zum nächsten Turnstile, werfe dann andere Token rein, bin weg. Dann kommst du aus dem Schatten. Und dann haben diese Leute eine Körpertechnik entwickelt, wie sie ihren Mund auf diesen Schlitz legen konnten und dann so einen spezifischen Unterdruck erzeugen, dass dieser Token wieder rausgesaugt wurde. Das waren die New York City Token Suckers. Da gibt es einen spannenden Krisendiskurs und es gibt eine interessante Lösung, die dann die MTA-Mitarbeiter da gefunden haben, nämlich Chili-Pulver. Also die haben dann wirklich Chili-Pulver in diese Münzschlitze reingemacht und konnten daraufhin die Leute verhaften, die dann so rote Münder hatten. Das war sozusagen die Geschichte. Danke, dass ich das nochmal erzählen wollte, weil das sozusagen sehr spannend ist. Jetzt sozusagen drücke ich mich noch ein bisschen in die dritte Frage, nämlich was bedeutet das denn eigentlich für heute? Und natürlich ist die Beobachtung richtig, dass diese Form von sozusagen Mobilität und so weiter zunehmend Verbreitung findet. Ja, also auch diese ganzen Pendlerkulturen und so weiter gibt es ja auch Riesendiskurse, wie sozusagen, also verkürzt das Leben, glaube ich, um 7 Jahre oder sowas, wenn man, also je nachdem für Pendelwege, das ist sozusagen, das ist ein Problem. Gleichzeitig der Grund, warum es überhaupt diese U-Bahn gibt, das ist mir auch erst nach 200 Seiten Schreiben klar geworden, ist, warum baut man überhaupt diese Teile? Man baut diese Zirkulationsmaschinen, damit die Arbeitskraft zirkulieren kann. Und zwar möglichst so, dass die Leute nicht schon völlig erschöpft am Fabriktor ankommen. Das ist ein zentraler Moment. Das war mir vorher nicht so klingt jetzt irgendwie trivial, aber das ist ein zentrales Moment, dass man diese Zirkulationsmaschinen, dadurch, dass Wohnen und Arbeiten getrennt wird, braucht man eben was das sozusagen möglichst reibungslos überbrückt und was die Arbeitskraft stabil hält. Und deswegen in New York auch schon 24/7. Weil da ist natürlich das, was man heute unsere flexibilisierte Arbeit beschreibt, damals schon natürlich ganz zentral war. Jetzt kann ich nicht so einen zynischen Move machen und dann vielleicht so ein kulturpessimistisches Argument daraus machen. Die Frage ist, wie bewertet man das? Einen Moment kann man immer sagen, okay, wer wird explodiert, wer wird implodiert und so. Aber da haben Sie eine Idee? Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, dass wir in diesen Zirkulationsmaschinen sind?
Da vielleicht.
Ach Gott, das will ich jetzt nicht ausführen. Ich bin schon überzeugt, das bleibt nicht ohne Effekt, weil es ja unseren Alltag doch inzwischen massiv bestimmt, zumindest in den urbanen Landschaften. Ich glaube, dass schon eine gewisse Erwartungshaltung, eine Formatierung des Menschen anonymen Serviceleistungen etwa gegenüber, Erwartungen an den Staat oder an Verwaltung gegenüber hervorbringt oder verstärkt. Mhm. Und auch im Umgang miteinander natürlich sehr stark vorbestimmt. Insofern glaube ich schon, es hat irgendwie was Demokratisierendes. Mhm. Es hat etwas, was die Altersroutinen sehr stark prägt. Ich will das jetzt nicht zu weit führen, aber glaube schon, dass diese urbanisierte Lebensweise des ständig Unterwegsseins, des Anschlusshabens und Anschlusssuchens und diese Nervosität und Unruhe, dass das zum bestimmten Lebensmodell geworden ist, aus dem sich immer wieder ein paar rausziehen, klar, und ein Gegenmodell dazu fahren, aber kann mir nicht vorstellen, dass das nicht auch auf Vorstellungen davon, wie man, also wie Gesellschaft funktionieren sollte, dass das gewissermaßen alles zu jeder Zeit verfügbar sein soll, dass man nicht mehr warten will, dass man ungeduldig ist mit seinen Mitmenschen. Also das kommt alles irgendwie aus dieser sehr bestimmenden und prägenden Erfahrung, die man als Passagier, glaube ich, oder als Kunde, als Nutzer, was immer, mit dem modernen Infrastruktursystem erfährt.
Vielleicht kurz zwei Sachen dazu, das finde ich sehr überzeugend. Wenn man sich so aktuellere Deutungen dieses Phänomens anguckt, aus der Kulturphilosophie, Marc Auger, Michel de Sartre, bis dann zu, da gibt es ein dominantes Narrativ, das sagt, okay, das sind alles Ausdruck von sowas wie Kontinuierisierung oder Kapselgesellschaften. Ja, wir kapseln uns zunehmend ab und so weiter, das wird dann als Isolation und als sozusagen kulturpessimistisch oft gewendet. Und sagen, gegen dieses pessimistische Narrativ fällt mir immer ein, mir ist es kurz anekdotisch, mir ist vor 2 Jahren gab es einen wunderschönen Moment, da war ich nachmittags fast alleine in so einem U-Bahn in Berlin, Ernst Freuderplatz, saß da mit einer Club-Mate-Flasche und gegenüber saß ein Bauarbeiter mit einer Sternbord. Und ich habe mal angesetzt und er hat angesetzt und dann nimmt er so einen Schluck, guckt mich so an und sagt so, das ist jetzt, also jetzt auch Berliner, ich kann es nicht sagen, das ist der schönste Moment im Tag, nicht mehr auf der Arbeit und noch nicht zu Hause.
Ja, ja. Ich habe auch noch eine Frage zu diesen Effekten und zum Thema Geschwindigkeit. Also bei der frühen Eisenbahn gab es diesen Diskurs, das ist alles viel zu schnell, der Körper kann das gar nicht aushalten. Und es gab ja auch große Ängste von den Passagieren, dann, die geäußert wurden. Gibt es der andere Gedanke, der mir kam, vor vielen Jahren habe ich irgendwann mal eine Geschichte oder Soziologie der Zeit gelesen, da wurde darin geschrieben, dass in New York die Leute, einzelne Menschen sich am schnellsten bewegen, also quasi individuell die schnellste Geschwindigkeit haben. Schnell in die U-Bahn rein, irgendwo hinfahren, schnell raus, schnell irgendwo hinlaufen, arbeiten und so weiter und so fort. Während in Städten, die keine U-Bahn haben, das eben deutlich langsamer ist. Fällt mir persönlich auch auf, wenn ich in Berlin bin, laufen alle sehr, sehr viel schneller, sind sehr viel schneller unterwegs. Bei diesen ganzen Quellensuchen im Archiv konnten Sie da was finden, was so das so ein bisschen Grund legt? Gab es da vielleicht Beschwerdebriefe, wo jemand schreibt, das halte ich alles nicht aus, alle rasen an mir vorbei und ich laufe jetzt lieber wieder und lasse mal die U-Bahn sein?
Ja, danke. Dieser Geschwindigkeitsrausch wird wirklich, ist ziemlich interessant, dass das kontinuierlich auftaucht. Also eine der frühesten Quellen ist wirklich so kein Kleiner, ist ja dann bei so einer Eröffnung, ich glaube der ersten Eisenbahnlinie Paris-Rouen oder sowas. Der Zug hat 23 km/h und dann wird diese Zeit, ja, unsere Vorstellungen von Raum und Zeit sind schwankend geworden, die Eisenbahn hat den Raum getötet und noch die Zeit übrig gelassen. Das muss man ja ernst nehmen als Erfahrung, ja. Das ist sozusagen, diese Variation dieses Themas finden sich da immer wieder. Es gibt beide Sachen. Es gibt einerseits dann sowohl diese Überforderung von sozusagen des Taufenden, als aber auch das Ungeduldige. Ja? Also man, ja, ich muss zu lange warten und so weiter. Ja? Das System bricht ständig zusammen. Ja? Also Blackbox, also in dem Moment, wo die Störung da ist, wird das System thematisch. Und es ist natürlich völlig wichtig, finde ich, die Beobachtung, dass diese Form von Mobilität natürlich eine ist, die ist funktional und eingebunden in Verwertungszusammenhänge. Ja? Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie kommen wir aus diesen Verwertungszusammenhängen raus? Ja? Heißt es dann eben auch sozusagen nicht mehr U-Bahn zu fahren? Oder kann man auch anders U-Bahn fahren vielleicht? Also ist sozusagen diese, oder sind die Maschinen per se zurichtend und so? Oder kann man da vielleicht was anderes draus machen? Es gibt in Lateinamerika einige wirklich Bewegungen, die dann sowas wie Urban Commons wieder für Infrastruktur einfordern wollen. Und da gibt es interessante neue Bewegungen. Interessanterweise für den New Yorker Subway ist es so, dass spätestens ab den 50er Jahren es natürlich auch einen Krisendiskurs gibt gegenüber dieser Vermassung und gegenüber diesen Zurichtungen. Und da ist natürlich die neue Maschine, das neue Heil verspricht dann das individuelle Automobil. Ja. Ja, da wiederholt sich da, wird dann sozusagen das neue, also der Passagier wird abgelöst durch den Autofahrer, Autofahrerin als neuer Heros, sozusagen dieser Zirkulationsmomente. Das gerät dann wieder in die Krise und interessanterweise ist natürlich die New Yorker U-Bahn gerade, obwohl sie sehr, sehr teuer geworden ist in den letzten Jahren, jedes Jahr. Das ist jetzt schon bei über $3, glaube ich, die Fahrt. Steigen die Passagierzahlen auch wieder massiv an. Also es ist dann wieder ein begehrtes Mobilitätssystem. Es gibt, glaube ich, über 30, 40 neue U-Bahnen, die gerade weltweit gebaut werden. Also dieses Zeitalter der U-Bahn und der U-Bahn-Passagiere ist noch lange nicht vorbei.
Ich glaube, das haben Sie gerade schon ein bisschen beantwortet. Also ich wollte auch nochmal auf diesen Aspekt der Beschleunigung eingehen und stimme dem auch zu, dass das quasi ein Aspekt dafür auch sein könnte, der das beschleunigt hat, könnte man sagen. Was ich mich noch frage, oder das denken Sie, wie ist denn die Beziehung zu der Oberwelt, sage ich jetzt mal, die sich ja gleichzeitig auch entwickelt hat? Sie sind ja jetzt gerade schon da die Autos angegangen etc., aber ich frage mich, war das quasi so eine Art Gummiband-Effekt? Das heißt, es wird zwar was verlagert nach unten, heißt das, es passiert dann gleichzeitig oben, dass es das trotzdem genutzt wird? Oder also, haben Sie da auch irgendwas zugefunden?
Das ist nicht so richtig verstanden. Also wie die U-Bahn unten sozusagen die Stadt oben verändert.
Genau, wie da die Beziehung ist. Also gibt es da eine Beziehung oder was passiert oben, wenn da quasi was verlagert wird nach unten?
Genau, das ist ziemlich interessant, wie es also in der New Yorker U-Bahn ist natürlich für mich klar, das ist erstmal ein Real Estate Development Tool, könnte man sagen. Ne? Also da, wo die U-Bahn, die werden gebaut, bevor die Städte überhaupt da schon angekommen sind. Es gibt sehr schöne Bilder dran, man hat dann so eine U-Bahn-Station, die so auf dem Feld dann auftaucht. Ja? Also die ganze Stadtentwicklung orientiert sich sehr stark an diesen Momenten. Es sind auch aktuelle, ich war jetzt gerade in Montreal, da ist die U-Bahn gerade verlängert worden und da passiert sozusagen die Gentrifizierung entlang dieser U-Bahn-Momente. Das ist sozusagen sehr stark. Interessanterweise, also ein Beispiel, wann Sie sich denken musste bei der Frage, ist Harlem. Ja, warum ist denn eigentlich Harlem in den 20er Jahren dieses berühmte Harlem Renaissance, das berühmteste Ghetto, wie es ja damals hieß, geworden? Und das liegt natürlich an der U-Bahn, weil die erste U-Bahn-Strecke ging schon bis hoch nach Harlem. Ja, die wurde aber nicht rechtzeitig fertig. Es gab aber schon riesige Investoren und Developers, die diese riesigen, sehr, sehr schönen großen Wohnungen, die für die weiße Mittelschicht gedacht waren, schon fertig hatten. Die U-Bahn war aber noch nicht da. Ja, dann hat man gesagt, okay, jetzt müssen wir die vermieten, trotzdem, um kein Geld zu verlieren. Dann haben sie die Wohnung geteilt und haben, was in New York in wenigen Gegenden der Fall war, das sozusagen auch an African Americans vermietet. Das führte zu einer Konzentration von African Americans in diesem Viertel, sondern dann wird irgendwann die U-Bahn eröffnet, dann gibt es Take the A-Train to Harlem und so weiter. Aber das ist so ein Moment, wo die U-Bahn wirklich ein wichtiger Faktor ist für genau so eine überirdische Entwicklung. Vielleicht was als
in New York passiert diese Entwicklung dann an den Rändern, also dahin, wo das System erweitert wird. Ein anderer interessanter Fall wäre Los Angeles, wo das Development entstanden ist durch Eisenbahnsysteme, ein sehr schnelles Schnellbahnsystem, was dann, als dann die Städte entstanden sind, ausgetauscht wurde und es wurden überall Autobahnen hingebaut. Und heute wird jetzt wieder auf den alten Strecken die Railroad errichtet. Ja? Also da würde man eben sehen, wie die verschiedenen Formen der kapitalistischen Lebensweise den Passagier sozusagen prägen. Ja? Das ist dann vielleicht ein Thema für eine andere Sitzung, für ein anderes Thema. Ich würde dann heute hier die offizielle Diskussion schließen. Wir können gerne inoffiziell noch weiterreden. Es gibt auch letzte Bestellungen noch an der Bar. Wir treffen uns wieder im Dezember mit dem Sportphilosophen Gunther Gebauer. Wir reden über Fußball, aber sicher auch noch über andere Dinge.
Ein Thema.
Ja, das Ganze wird am 6.6., also am 6.12. Stattfinden, also am Nikolaustag. Also wir würden uns freuen, wenn Sie kommen. Ich bedanke mich, dass Sie da waren und dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank.